Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Sie ist Weltmeisterin im Parabiathlon, Paracyclerin, Studierende und engagierte Inklusionsbotschafterin. Johanna Rechtenwald zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Talent, Ausdauer und Haltung zusammenkommen. Trotz einer Zapfenstäbchen-Dystrophie, die ihr Sehen stark einschränkt, kämpft sie sich nicht nur sportlich an die Weltspitze, zuletzt mit Gold bei der Parabiathlon-WM 2025, sondern auch gesellschaftlich. Als Botschafterin für Jugend trainiert für Olympia und Paralympics, als Patin bei Schule gegen den Hunger und als aktives Mitglied im Inklusionsausschuss ihrer Hochschule. Im Gespräch mit ihr geht es heute um mehr als nur Medaillen. Es geht um Teilhabe, Haltung und die Frage, wie sieht eine wirklich inklusive Gesellschaft aus? Herzlich willkommen, liebe Johanna. Schön, dass du hier bist. Ich habe es schon gesagt, du bist frisch gebackene Parabiathlon-Weltmeisterin. Da ich total gerne Biathlon gucke, also ein totaler Biathlon-Fan bin, habe ich das natürlich auch mitbekommen. Und ich gratuliere dir erstmal ganz herzlich noch nachträglich und möchte ganz gerne von dir wissen, wie fühlt sich das an und was für Gedanken hat man, wenn man über die Ziellinie kommt?
Ja, hallo erstmal und vielen Dank. Ja, boah, das ist ein Gefühl, das unbeschreiblich. Also es ist ja mein erster internationaler Sieg überhaupt gewesen. Und das dann gerade bei einer WM, das war einfach großartig. Also ich hätte mir das vorher nicht, also ich hatte das nicht so erwartet, dass es jetzt wirklich an dem Tag irgendwie schon alles so zusammenpasst oder einfach schon so dieses Jahr, weil ich auch relativ spät erst in Biathlon und Langlauf so eingestiegen bin. Aber klar, ich habe immer gehofft, wenn es so den Tag gibt, wo einfach alles zusammenpasst, dann werde ich auch mal ganz oben stehen. Und dass das wirklich dann an dem Tag bei der WM war, ja, unglaublich. Also ich kann es, glaube ich, bis heute noch nicht so ganz fassen.
Ich finde es auch einfach sensationell und ich finde es ganz, ganz toll, dass du das geschafft hast. Richtig, richtig klasse. Bitte nimm uns doch mal ein bisschen mit. Du hast ja eine Sehbehinderung. Erzähl uns doch einmal kurz deine persönliche Geschichte, wie du mit dieser Behinderung umgehst und wie du auch zum Parasport gekommen bist.
Genau, also ich habe das nicht schon von Geburt an, sondern ich habe einen Gendefekt. Bei Einschulung wurde festgestellt, okay, sie sieht schlecht, sie braucht eine Brille, also so ganz klassisch, wie das bei vielen, also einfach mal eine Brille. Und habe aber damals, oder meine Eltern haben damals schon gemerkt, okay, die Brille, die bringt irgendwie nicht so viel, weil ich habe die dann auch voll oft gar nicht aufgehabt und dann, gut, wenn sie was bringt, dann hätte ich sie auch genutzt, ne?
Ja.
Dann wurde mein Sehvermögen mit der Zeit auch schlechter. Also, dass mir, wie gesagt, halt eben die Brille nichts mehr gebracht hat. Dann habe ich in der Schule so ein Kameralesesystem für die Tafel bekommen und so, weil ich die Tafel auch nicht mehr sehen konnte. Und genau, das ist eben fortschreitend. Das wurde dann mit den Jahren schlechter. Und ich habe früher auch noch Handball gespielt und ja, einfach so Sport gemacht und gemacht, worauf ich Lust hatte.
Ja.
Aber mit dem schlechteren Sehvermögen waren natürlich dann bald Sportarten und vieles ging dann irgendwann nicht mehr. Und vom Parasport hatte ich auch dann früher oder bis dahin auch überhaupt keine Ahnung. Also ich habe das schon dann mal so im Fernsehen, so Paralympics gesehen und dachte so, wow, was die da so machen. Fand das voll spannend, aber ich habe mich früher selber gar nicht so als Mensch mit Behinderung identifiziert oder das vielleicht auch gar nicht wahrhaben wollen, sondern wollte es auch immer so ein bisschen, ja, dass ich bloß nicht auffalle und habe das auch meistens gar nicht so wirklich gesagt oder thematisiert, dass ich schlecht sehe. Genau, und dann bin ich aber so mit 14, 15 rum, da hatte ich auch so derzeit nicht so, sag ich mal, einen richtigen Sport, den ich da so regelmäßig voll ausgeübt habe, wurde ich dann aber angesprochen von meiner Inklusionslehrerin. Also ich war auf einer Regelschule und hatte so eine Inklusionslehrerin von der Blindenschule im Saarland, wo ich herkomme. Die haben da so ein Langlaufteam, Langlaufprojekt gestartet für Jugend trainiert für Paralympics. Und ich bin schon, seit ich klein bin, mit meinen Eltern noch Ski-Alpin gefahren. Das wusste sie, dass ich schon so ein bisschen mit Schneesport auch vertraut war. Und dann hat sie mich eben gefragt, ja, hättest du nicht Lust, da in unser Langlaufteam zu kommen? Wir würden gern beim Bundesfinale für Jugendtrainierte teilnehmen. Das fand ich dann richtig cool. Ich dachte tatsächlich im ersten Moment so, oh, Langlauf, das ist bestimmt voll anstrengend. Ich war früher gar nicht so die Ausdauersportlerin. Aber ja, ich schaue es mir mal an. Ich war immer schon ein Mensch, der sehr offen für Neues war. Und genau, dann bin ich dorthin und bin dort dann tatsächlich das erste Mal mit dem Parasport in Kontakt getreten und auch mit anderen Menschen mit Behinderung. Also ich war auf der Regelschule, ich war so voll in meiner Bubble, war immer die Einzige und habe da dann so zum ersten Mal eben andere in meinem Alter vor allem auch kennengelernt, die eben auch schlecht sehen. Und das hat mir damals schon so, also ja, schon so Selbstvertrauen gegeben, würde ich sagen. Und so, okay, ich bin damit nicht alleine. Und die machen auch alle Sport. Und wurde dann nach diesem Jugendtrainiert für Paralympics-Event, wurde ich auch mal zu einem Sichtungslehrgang vom Deutschen Hindernissportverband eingeladen, wo ich dann eben noch mehr, also wirklich auch schon welche dann kennengelernt habe, die da schon so in dem Leistungssport drin sind, andere Behinderungen. Ja, und das hat mich irgendwie voll fasziniert. Und dann habe ich da auch gleich gedacht, okay, krass, also da will ich auch hin. Also das hat mich dann direkt so motiviert. Und das war so der Punkt, wo sich schon mein Leben dann noch sehr verändert hat. Also sowohl so die Einstellung zum Thema mit meiner Behinderung, als auch einfach so mich dann als Mensch verändert. Und jetzt bin ich Sportlerin, also ja.
Und dann ging das Ganze los, sozusagen deine parasportliche Karriere. Also am Anfang hast du dann ja anscheinend mit Langlauf begonnen. Und dann, wie kamst du dann zum Biathlon? Und mittlerweile machst du sogar auch noch im Sommer Paracycling, habe ich gelesen, richtig?
Ja, genau. Also das Team in dieser Schule, das war rein ein Langlaufteam, was aber von dem Biathlon-Team Saarland so betreut wurde, dieses Projekt. Und das ist eben ein Verein bei mir im Saarland, die hauptsächlich Biathlon machen. Und dann bin ich eben, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich will da richtig trainieren und will da vorankommen. Ich muss irgendwo in einen Verein und ein richtiges Training so starten. Und da bin ich dann auch ein halbes Jahr später, also dann im Sommer 2016, bin ich dann zum Biathlon-Team Saarland gegangen und habe dann von dort an dort, also richtig mein Biathlon-Training gemacht, bis ich dann 2020 nach meinem Abitur nach Freiburg zum Olympiastützpunkt gewechselt bin. Und wir, also so Biathleten, LangläuferInnen, also im Sommer macht man sehr viel Grundlagentraining, wo eben auch das Fahrrad ein Trainingsmittel ist, also Joggen, Skirollern, eben auch Fahrradfahren und bei uns Sehbehinderten in dem Fall eben Tandemfahren. Also ich habe mir dann, als ich nach Freiburg gegangen bin, ein Rennradtandem gekauft und ja, damit halt im Sommer dann echt auch viel trainiert und mir hat das auch immer schon voll viel Spaß gemacht, so Radfahren. Also ich bin als Kind auch schon alleine Rad gefahren. Und genau, dann dachte ich, eigentlich wäre es voll cool, wenn ich auch mal so ein Radrennen mitfahre. Und wurde da auch schon relativ früh mal von Leuten aus der Paracycling-Nationalmannschaft drauf angesprochen. So, ja, wir haben gerade keine deutschen Tandem-Mädels, hättest du da Bock drauf? Und dann wurde beim DBS das sogenannte Exzellenzcluster gegründet. Das ermöglicht AthletInnen, die schon in einer Sportart sehr erfolgreich sind, noch in eine andere Sportart quasi ja reinzuschauen und auch dann so eine Doppelperiodisierung anzustreben. Also in meinem Fall eben Wintersportlerin, auch im Sommer ja auf Paralympics vorzubereiten. Das machen tatsächlich auch schon mehrere so im Behindertensport, dass sie zwei Sportarten machen. Weil es ist eben auch so, es gibt nicht so viele Menschen mit Behinderung, die auch noch Leistungssport machen. Und dann bietet sich das an, das dann auch noch auf eine andere Sportart zu transferieren. Und da das beides sehr ausdauerlastige Sportarten sind, ergänzt sich das eben auch gut. Und genau, dann habe ich so vor 2 Jahren auch noch mit dem Radsport angefangen. Also ich habe dann gesagt, ich lasse jetzt erstmal noch meine ersten Paralympics, die waren 2022 in Peking, die mache ich erstmal noch und danach habe ich dann mit dem Radsport auch noch angefangen.
Cool. Hört sich allerdings auch nach einer ganz schön starken Belastung an, aber ich habe das Gefühl, du kriegst das ganz gut gemanagt. Ich möchte ganz gern mal zum Thema Inklusion kommen, weil für mich hörte sich das jetzt so an, als ob du sowohl in deiner Regelschule, bevor du den Parasport kennengelernt hast, bereits sehr gut betreut und inkludiert warst, als auch jetzt durch den Parasport natürlich nochmal extra gesellschaftliche Wertstellung empfunden hast. Wie hast du das für dich persönlich gesehen und ist das normal oder warst du jetzt jemand, der vielleicht Glück gehabt hat?
Ja, also das Thema Schule und Inklusion hat mich dann schon sehr früh beschäftigt, weil es tatsächlich nicht so einfach war, dass ich mit so einer starken Sehbehinderung an einer Regelschule im Saarland mein Abitur machen kann, darf, wie auch immer. Also das hat wirklich auch sehr viel Engagement und Kraft gekostet, mich da zu meinem Abitur an der Regelschule zu bringen, also von meinen Eltern, von Lehrkräften, von mir selber, weil viele Voraussetzungen dafür einfach noch nicht vorhanden waren. Und ich war tatsächlich im Jahr 2020 die erste Schülerin mit solch einer starken Sehbehinderung, die im Saarland ihr Abitur gemacht hat an der Regelschule. Und das finde ich, ist irgendwie krass. Also im Jahr 2020, ja, und damals dachte ich schon, also das kann irgendwie nicht sein. Ja, das hat mich damals schon so ein bisschen motiviert, in die Richtung irgendwie sich zu engagieren oder irgendwas zu machen. Und dieses Thema Inklusion, das geht halt immer weiter und das begegnet einem im Alltag, das begegnet einem im Studium. Und dann habe ich eben geschaut, okay, wo gibt's Möglichkeiten, mich dafür irgendwie stark zu machen und vielleicht auch so das zu nutzen, dass ich so als Sportlerin da vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Reichweite habe, dafür aufmerksam zu machen. Also im Sport ist das ja auch ein Riesenpunkt. Ich wurde damals ja auch sehr gut dann in dieses Biathlon-Team Saarland aufgenommen, was für die ja auch komplett neu war. Plötzlich haben sie da eine sehbehinderte Sportlerin, die sagt, ich möchte Biathlon machen. Biathlon oder Langlauf ist halt eine sehr, sehr technische Sportart. Und da musste sich mein Trainer auch erstmal überlegen, okay, wie erkläre ich das jetzt? Wie steht man über einem Skiroller und läuft damit, wenn man es nicht einfach vormachen kann und ich kann es mir anschauen und nachmachen? Das war bestimmt eine Herausforderung, die aber gut gemeistert wurde. Und ich glaube, einfach durch diese Sichtbarkeit und durch Begegnungen und einfach mal machen und ausprobieren, schafft man da schon sehr viel im Bereich Inklusion.
Wenn du dir was wünschen könntest, ich weiß, das ist jetzt eine große Frage, aber vielleicht kannst du versuchen, sie kurz und knapp zu beantworten, sowohl von der Gesellschaft als auch von anderen Behinderten, was würdest du dir wünschen, um die Inklusion weiter voranzutreiben?
Ja, in erster Linie einfach mehr Offenheit und Begegnungen. Und ich glaube, der größte Punkt ist so, diese Barrieren in den Köpfen erstmal abzubauen und gar nicht so viel zu denken, sondern einfach mal zu tun und auszuprobieren. Und vieles geht dann auch. Also die Menschen mit Behinderung brauchen vielleicht so ein bisschen auch den Mut oder nee, eigentlich brauchen beide Parteien brauchen den Mut, Dinge einfach mal sich zu trauen und einfach mal zu machen. Und wenn dann die Offenheit da ist und jeder weiß ja auch so ein bisschen, wo die Stärken und Schwächen liegen, dann gelingt, glaube ich, einiges schon sehr gut.
Ja, das ist ein schöner Wunsch, hört sich gut an. Welche Bedeutung hat in deinem Leben mittlerweile der Sport erlangt? Auch vielleicht, du hast es vorhin gesagt, Thema Selbstbewusstsein. Am Anfang war dir deine Sehbehinderung ja regelrecht peinlich. Du hast versucht, es irgendwie zu verbergen. Der Sport hat dich dann dazu gebracht, es anzunehmen. Ist es so ein Punkt, der einem dann auch unglaublich viel Selbstbewusstsein gibt, dass man merkt, man kann da auch was erreichen und was schaffen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es irgendwann so als eine Chance angesehen. So, okay, ich kann was Positives aus meiner Behinderung machen und bin eben der Mensch und die Sportlerin dadurch geworden, die ich heute bin. Und darüber bin ich dankbar und glücklich.
Ja, das glaube ich. Mir fiel gerade eben ein, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, wenn wir den Zuhörern und Zuhörerinnen auch nochmal erklären, wie denn überhaupt Biathlon funktioniert, wenn man nicht richtig sehen kann. Also ich kenne das, weil ich es auch schon mir angeschaut habe, aber das kennt ja wahrscheinlich nicht jeder. Wie macht ihr das eigentlich? Wie managst du das?
Also bei uns Sehbehinderten ist es so, dass wir einen Begleitläufer oder eine Begleitläuferin haben. Das heißt, dass das Biathlon bei uns schon mal nicht mehr so eine Einzelsportart ist, wie es eigentlich ist, sondern eigentlich ein Teamsport. Das heißt nämlich, meine Begleitläuferin, also wir trainieren eigentlich fast jedes Training zusammen, weil ich eben auch immer auf ihre Unterstützung angewiesen bin. Und genauso funktioniert dann, also Wettkampf läuft sie eben auch mit mir und das läuft so ab, dass sie vor mir läuft und mir durch einen Hop quasi den Rhythmus vorgibt. Also sie sagt auf jeden Schritt, den wir laufen, sagt sie Hop und ich eben so ihren Rhythmus aufnehmen kann und hier synchron laufen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, dass das Zusammenspiel gut funktioniert. Eigentlich ist sie einfach meine Augen auf der Strecke. Also sie sagt mir dann Kurven an, Steigungen, also wenn es leicht hoch geht, wenn es runter geht, rechts, links. In Abfahrten reicht sie mir ihren Stock nach hinten, dann fahren wir quasi am Stock gemeinsam die Abfahrt runter. Und beim Schießen, das überlässt sie mir, da bringt sie mich quasi nur an den Schießstand. Und dann gibt's bei uns so extra Blindengewehre, die über so ein akustisches System funktionieren. Dabei setze ich mir einen Kopfhörer auf beim Schießen und höre einen Ton, der sich in der Frequenz ändert, umso näher man ans Ziel kommt. Also wenn man ganz weit außen ist vom Ziel oder ganz weit weg ist vom Ziel, dann hört man nur so ein dumpfes Tocken. Und umso näher man Richtung Ziel kommt, desto durchgehender und auch heller wird der Ton. Und der höchste Ton, den wir eben finden müssen, ist der hellste durchgehende oder höchste durchgehende Ton. Das ist dann unser Ziel, wo wir abdrücken müssen.
Cool.
Genau.
Ja, da gibt's ja viele Hilfen. Aber dann ist deine Begleitperson ja im Endeffekt auch Weltmeisterin mit dir zusammen geworden.
Ja, absolut.
Eigentlich auch total schön, dass man sowas dann im Team erleben kann, oder?
Ja, also die Begleitläuferinnen und Begleitläufer, die gewinnen und verlieren ja genauso die Rennen. Also das ist ja wirklich ein Teamsport. Das finde ich auch oft schade, dass das manchmal so ein bisschen bei der Berichterstattung vergessen wird, dass dann in der Zeitung steht, Recktenwald ist Weltmeisterin. Aber die Emily, also meine Begleitläuferin, ist genauso Weltmeisterin. Also die Guides, nennt sich das bei uns, BegleitläuferInnen, die gehen genauso mit zur Siegerehrung, bekommen die Medaillen, also auch jetzt Paralympics-Siegerin werden würde, ist es auch das Team. Und das finde ich irgendwie so das Schöne, dass man, also ich meine, die trainieren ja genauso viel wie wir und leisten genauso viel im Wettkampf. Und dann, ja, es ist irgendwie schön, dass man das so als Team alles meistert.
Ja, auf jeden Fall. Auch ein tolles Engagement, was die da an den Tag legen, auf jeden Fall. Ganz klasse.
Absolut, ja.
Nun bist du ja eine Vollblutsportlerin und hast in deinen jungen Jahren schon einiges erreicht. Wenn du mal so einen komplett trainingsfreien Tag hättest, wie sähe dann dein perfekter Tag aus? Und gönnst du dir das ab und zu?
Ja, also ich habe schon noch ab und zu trainingsfreie Tage. Das, ja, genieße ich auch oft sehr. Und da meine Woche meistens relativ voll ist und irgendwie immer viel unterwegs, genieße ich es auch mal an dem Tag einfach ein bisschen zu faulenzen, muss ich gestehen.
Hervorragend, kann ich absolut sagen.
Mir ist es auch enorm wichtig, viel Zeit mit Freundinnen, meinem Freund und so zu verbringen. Ich bin auch gerne in der Natur, also ich meine, im Training bin ich sowieso schon viel in der Natur, aber ja, ich gehe auch gerne an einem freien Tag dann einfach mal eine Runde spazieren oder einen Kaffee trinken in die Stadt, also echt, dann bin ich sehr gemütlich unterwegs.
Hört sich toll an. Johanna, was studierst du denn eigentlich? Und bitte erzähl uns doch mal ein bisschen über die Inklusionsarbeit, die du in deiner Hochschule als Mitglied des Inklusionsausschusses hast.
Also ich studiere Gesundheitspädagogik an der PH in Freiburg. Und ja, da, ich weiß gar nicht mehr richtig, wie ich dazu gekommen bin, aber ich wurde, glaube, von einer Freundin mal gefragt, ja, es gibt den Inklusionsausschuss bei uns an der PH und da sitzt auch immer eine Studierende drin, ob ich da nicht Interesse hätte. Und dann dachte ich so, ja, klar, gern. Also für sowas bin ich dann irgendwie immer zu haben. Ich war auch früher an meiner Schule schon Schülersprecherin und so und ja, war dann auch schon in der Fachschaft und bin dadurch eben in den Inklusionsausschuss gekommen. Und ja, da geht es dann eben viel um die Themen, also Inklusion, einmal Studierende mit Behinderung, aber auch Studierende mit chronischen Erkrankungen. Und da hatten wir dann so eine Reihe gestartet, so Barrieren abbauen an der Hochschule, wo es alle 4 Wochen, glaube ich, war das, gab es dann quasi eine Guest-in zum Thema Inklusion, immer irgendwie ein anderes Themenschwerpunkt. Und da war ich dann auch tatsächlich einmal so Gast und habe erzählt, wie für mich das Studieren mit Sehbehinderung funktioniert. Also das war offen für interessierte Studierende, Erziehende, aber auch GästInnen. Und daraus hat sich tatsächlich dann, weil da auch andere Studierende mit Behinderung gekommen sind, hat sich dann auch so eine kleine Gruppe von Studierenden gebildet, wo wir jetzt auch dieses Inklusionsreferat gegründet haben und da eben einfach ja versuchen, so ein Sprachrohr für die Studierende mit Einschränkungen zu sein.
Toll. Ist die Hochschule denn inklusiv genug für dich oder da fehlt bestimmt schon noch einiges, was getan werden kann? Ist sie barrierefrei?
Ja, da gibt's eben überall noch Stellschrauben, an denen man drehen kann für die verschiedensten Einschränkungen. Ich muss sagen, für mich ist das Studium inklusiver oder leichter als die Schulzeit. Einfach aus dem Grund der Digitalisierung. Also ich glaube, würde ich jetzt noch zur Schule gehen, wäre es auch leichter als noch vor 5 Jahren. Und an der Uni ist eben schon eigentlich alles oder weitestgehend alles digital, so dass ich die Sachen eben gleich auf meinem Laptop zur Verfügung habe. Also in der Schule wird ja viel mit irgendwie kopierten Arbeitsblättern noch gearbeitet. Und das war oft so eine Hürde oder Tafelbilder etc. Wenn ich an der Uni einfach meine PowerPoint-Präsentationen habe, kann ich damit deutlich besser arbeiten. Aber natürlich sind auch immer noch nicht alle Präsentationen, Texte barrierefrei auch von meinem Laptop direkt erfassbar. Also da muss auch oft noch an der Formatierung und so viel getan werden und umgewandelt werden, dass das funktioniert.
Es gibt noch viel zu tun. Gut, dass du dich dafür einsetzt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und auch wenn man bauliche Barrieren anschaut für Menschen mit Gehbehinderung, fehlt da leider auch noch einiges. Also es gibt sehr viele Punkte, die wir auf der Liste haben.
Ja, das glaube ich. Naja gut, da kann man ja eins nach dem anderen abarbeiten.
Ja.
Neben diesem Inklusionsausschuss, den wir gerade erwähnt haben, engagierst du dich ja aber auch noch für andere Dinge, nämlich einmal als Botschafterin für Jugend trainiert für Olympia und Paralympics und auch noch beim Projekt Schule gegen Hunger. Bitte erzähl uns doch dazu auch, was du da genau machst.
Das sind beides Projekte, wo ich eben als Patin so angefragt wurde, Jugend trainiert für Paralympics und Olympia eben, weil das ist ja schon auch irgendwie so eine tolle Geschichte, weil über Jugend trainiert für Paralympics hier wirklich auch so meinen Weg zu den Paralympics begonnen hat. Und da hoffe ich einfach, dass ich da auch vielen SchülerInnen mit Behinderung irgendwie ein Vorbild sein kann, dass sie auch mal da starten und vielleicht das Ziel oder den Traum Paralympics verfolgen können. Und bei Schule gegen den Hunger, das ist eine Schule bei mir aus der Heimat, da bin ich eben auch Projektpatin. Und ich war vor kurzem sogar noch an der Schule, also ich freue mich dann immer, wenn ich da mal vorbeischauen kann. Je nachdem, wie natürlich auch mein Trainings- und Wettkampfsplan aussieht, bin ich ja auch viel unterwegs. Aber da war ich dann letztens und habe auch so einen kleinen Inklusionsworkshop für ein paar Klassen gegeben. Das habe ich jetzt schon häufiger an Schulen gemacht und das finde ich irgendwie richtig cool. Da habe ich eben so ein bisschen meine Sportart erklärt. Also ich hatte auch so ein Blindengewehr mal dabei, wo die SchülerInnen da nochmal das Schießen ausprobieren können.
Toll.
Habe auch so Simulationsbrillen, wo man so verschiedene Sehbehinderungen simulieren kann. Also, dass man ungefähr mal so sieht, wie man mit einer Sehbehinderung sieht. Ja. Da haben wir in der Sporthalle so einen kleinen Parcours aufgebaut, wo sie sich dann durchführen konnten. Ja, dass man das einfach mal so ein bisschen für die Kids auch so greifbar machen kann und denen das mal so zeigen kann, was es da so gibt, was trotzdem alles funktioniert. Und ich da auch einfach so da bin, um Fragen zu beantworten. Ich glaube, das gibt's auch nicht so häufig, die Möglichkeit, dass man einfach so sich mal dann trauen kann, einfach mal ja zu fragen, egal ob zum Thema Parasport oder zum Thema Behinderung. Ich bin da offen, ich sage, ihr könnt mich eigentlich alles fragen. Und wenn da das Eis dann mal gebrochen ist, dann kommt da auch ganz schön viel an Fragen. Und dann freue ich mich aber auch, wenn ich die beantworten kann und da auch so ein bisschen Vorurteile abbauen kann.
Super, finde ich klasse. Apropos Vorurteile, mit was für Vorurteilen hast du denn noch so zu kämpfen? Was ist das Häufigste, wo du dich dann doch ein bisschen drüber ärgern musst vielleicht?
Boah, schwierig. Ja, also ich glaube, der Punkt ist, wenn man mich so in meinem Alltag sieht, wo ich mich auch gut auskenne und ich jetzt mich nicht kennzeichne, also wenn ich keinen Blindenstock, nichts dabei habe, dann fällt es den Leuten überhaupt nicht auf. Also die checken das dann gar nicht, dass ich nicht gut sehe. Und dann ärgert es mich aber auch häufig, oder es ist halt für mich oft so schwierig, weil ich mich dann immer so rechtfertigen muss. Also wenn ich irgendwie im Supermarkt bin und irgendwas nicht finde. Also wenn ich einkaufen gehe, dann habe ich meine Produkte, ich weiß genau, wo sie stehen, steuere die an und so, dann kann ich einkaufen. Ich jetzt aber irgendwas halt, also wenn irgendwas umgeräumt wird oder ich irgendwas kaufen möchte, wo ich nicht weiß, wo es steht und muss fragen, dann muss ich mich oft erst rechtfertigen. Also tatsächlich ist dann oft die Reaktion eher so ein bisschen unfreundlich und so, ja, da hinten halt, gucken Sie, so nicht so hilfsbereit im ersten Moment. Und das würde ich mir von der Gesellschaft wünschen, dass, also man kann ja aus ganz verschiedenen Gründen fragen, wo was ist und ob man kurz die Hilfe bekommen könnte.
Ja.
Dass da vielleicht die Hilfsbereitschaft oder die Freundlichkeit so ein bisschen mehr da wäre.
Also das hat gar nicht unbedingt was mit einer Einschränkung oder einer Behinderung zu tun, sondern allgemein in der Gesellschaft, habe ich jetzt
ja
so verstanden.
Ja, absolut. Weil ich ja auch nicht immer, also vielleicht muss ich da auch selber mal an mir arbeiten und weiß nicht so richtig, wie ich das kommuniziere, aber ich stelle mich normalerweise nicht direkt vor eine Person und das Erste, was ich sage, ich habe eine Sehbehinderung, könnten Sie mir helfen, sondern ja, das, ich finde das ein bisschen schwierig, weil ich nicht, also ungern immer das so als Erstes, weil ich bin ja in erster Linie Mensch und ich bin jetzt nicht erstmal die Sehbehinderte.
Richtig.
Und was mir aber auch schon aufgefallen ist, wenn es sehr dunkel ist, also da habe ich mittlerweile schon Probleme, wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind und ich dann sage, okay, ich nehme jetzt einen Blindenstock mit, dann denken die Leute gleich, man kann gar nichts mehr. Und dann, keine Ahnung, steigt man in den Bus ein und die Leute schon so, kann ich helfen? Also das ist natürlich ja noch voll nett, so diese Hilfsbereitschaft, aber da denke ich auch so, also das empfinde ich manchmal auch schon gleich so ein bisschen als übergriffig irgendwie. Mhm. Also das ja. Ist, vielleicht klingt es jetzt auch so paradox, weil ich auf der einen Seite mich über die Hilfsbereitschaft beschwere, auf der anderen Seite ist es mir zu viel. Aber ich glaube, ja, man kann dann von außen doch die Leute erst dann so beobachten, okay, kommt sie klar? Und ansonsten, ich frage ja um Hilfe, wenn ich Hilfe brauche.
Ja, ich finde auch, das ist halt ein schmaler Grat, ne? Ob man da direkt Hilfe anbieten muss, das ist wahrscheinlich übertrieben, was du sagst. Also da muss man wahrscheinlich schon auch ein bisschen sensibel mit umgehen, auf jeden Fall. Ja, spannend, dass du das so beobachtest.
Find ich ja, und cool. Auch jetzt so zum Thema mit dem Sport, da finde ich, hat sich schon auch viel getan, dass wir ParasportlerInnen auch immer mehr wirklich als einfach SportlerInnen angesehen werden. Mhm. Weil das hatte ich in Vergangenheit, war das öfter, wo ich so ein bisschen über Formulierungen gestolpert bin, wo dann immer so in der Zeitung stand, ja, sie leidet unter der und der Behinderung oder Erkrankung, mhm, macht aber trotzdem Sport. Also dass das so, ja, immer so ein bisschen auf die Mitleidsschiene so gezogen wurde.
Ja.
Und ich glaube, die wenigsten AthletInnen leiden jetzt unter der Behinderung. Also so, ja, man hat sie, ist das vielleicht auch nicht immer cool, aber in erster Linie ist man halt der Mensch und hat diese Behinderung und ist aber trotzdem Leistungssportler und macht nicht trotz der Behinderung auch noch Sport, sondern ich mache halt mit meiner Behinderung Sport, aber ich finde, das muss nicht immer so krass dann in den Vordergrund gerückt werden. Also klar hat man als ParasportlerIn vielleicht auch nochmal größere Hürden überhaupt, so in den Sport zu kommen, den Zugang zu bekommen, die Trainingsmöglichkeiten zu haben. Aber im Endeffekt trainieren wir ja genauso wie olympische Athleten.
Ja, Definitiv. Ich denke, das ist auch nochmal eine Aufgabe für uns als Journalisten, dass wir uns das auch nochmal, ja, nicht hinter die Ohren, sondern am besten auf die Hand schreiben, dass wir da auch mit den Worten, die wir wählen, anders umgehen, als wir das vielleicht früher getan haben. Dass man da halt auch sensibel und aufmerksam ist, was man da so formuliert. Das ist auch nicht immer einfach, aber ich denke, da können wir definitiv auch uns noch ein bisschen aufmerksamer drauf schulen, dass wir da anders mit umgehen. Aber da komme ich direkt zu meiner nächsten Frage, die ich mir hier nämlich auch notiert hatte, weil ganz klar, als Sportjournalist weiß ich es ohnehin und du weißt es als Parasportlerin, aber eigentlich weiß es auch jeder Mensch in unserer Gesellschaft. Der Parasport hat natürlich nicht die Sichtbarkeit wie ein ganz normaler, was heißt ganz normal, ein anderer Sport. Nervt dich das und was kann man tun, dass das vielleicht auch noch ein bisschen besser wird in Zukunft?
Ja, das ist natürlich schon schade, dass der Parasport da noch nicht so die Aufmerksamkeit hat wie der olympische Sport. Also ich meine, es gibt auch im olympischen Sport irgendwelche Randsportarten, von denen nicht berichtet wird.
Stimmt.
Da finde ich, also ist der Parasport schon noch auf einem guten Weg. Aber klar, wäre es schön, wenn einfach mehr auch im Fernsehen gezeigt wird, was auch uns ParasportlerInnen helfen würde, irgendwie auch Sponsoren oder so zu finden und auch einfach, ja, diese Sichtbarkeit zu bekommen, was auch für das Thema Inklusion, finde ich, wichtig ist, weil man dann auch im Fernsehen sieht, okay, man kann mit der oder der Behinderung auch die und die Sportart ausüben. Mhm. Was, denke ich, für auch TrainerInnen, Vereine, aber auch für Menschen mit Behinderung selber ja voll bereichernd ist, wenn man das dann auch mal sieht. Weil, wie gesagt, ich hatte früher davon auch keine Ahnung, was ich mit meiner Sehbehinderung machen kann. Und ja, ich denke, ein Schritt dazu ist natürlich, wenn man mal so Wettkämpfe auch zusammen mit den olympischen AthletInnen stattfinden lässt. Also, aber dann wirklich als Inklusionsevent und nicht so, die ParasportlerInnen werden geduldet und sind irgendwie dabei, so als Rahmenprogramm, sondern dann würde ich mir schon wünschen, dass das auch dann ja auf Augenhöhe passiert. Also ich finde, Jugend trainiert für Olympia und Paralympics ist dafür schon ein gutes Beispiel. Da findet es zusammen statt. Und genauso war ich auch jetzt im Winter bei den World University Games. Also das ist so ein bisschen wie Olympische Spiele für Studierende, wo jetzt zum ersten Mal auch Parasportarten zugelassen wurden. Und das war eben ein Event, wo wir ParaathletInnen und auch die olympischen AthletInnen oder halt Studierende ohne Behinderung zur gleichen Zeit am gleichen Ort Wettkämpfe hatten. Und das fand ich irgendwie echt ein mega Event, weil man war so ein Team Germany. Also bei Olympia und Paralympics ist es ja so, dass wir haben so die gleiche Einkleidung, aber jeder hat sein eigenes Logo auf der Brust. Und es findet, Paralympics findet halt dann nach den Olympischen Spielen statt und so. Es ist halt komplett getrennt. Und bei den University Games war es halt einfach ein Event. Wir hatten ein gemeinsames Logo. Wir waren an dem gleichen Tag, hatten wir auf der gleichen Strecke unseren Wettkampf. Man war so ein Team. Und ja, das finde ich schon echt cool. Und dann haben auch die Studierenden ohne Behinderung eben uns einfach mal so kennenlernen dürfen und haben so gecheckt, okay, die sind halt auch einfach Sportler. Die haben vielleicht irgendeine Einschränkung, aber sonst ist da auch nichts besonders so.
Ja. Ehrlich gesagt würde ich mir das tatsächlich, wie du eben ja auch schon vielleicht anklingen lassen hast, auch für die Olympischen Spiele wünschen, dass Paralympics und Olympische Spiele doch mehr zeitgleich stattfinden, als dass immer diese Trennung ist, dass es dann eine Woche oder zwei Wochen später erst die Paralympischen Spiele stattfinden. Also ich fände das tatsächlich auch eine ganz gute Idee, dass man es dann vielleicht länger macht, insgesamt die Wettbewerbe länger laufen lässt, weil es natürlich dann auch mehr Aufwand ist an Organisation und so, aber dass man es halt eher so vermischt. Also meiner Ansicht nach wäre das sinnvoll. Aber keine Ahnung, da gibt es bestimmt auch Hürden. Aber vielleicht ist es ein Ziel für die Zukunft. Fände ich ganz
ja,
schön.
Ja, das ist nochmal so eine Riesendebatte, die man aufmachen kann. Da gibt es bestimmt viele Argumente dafür, aber auch Argumente dagegen. Ich meine, gerade sind auch so dann die Paralympics die Zeit, wo wirklich mal der Fokus nur auf den Parasport gelegt wird.
Das stimmt.
Aber wenn das natürlich so als komplett inklusives Event ist, wo der Parasport wirklich auch genau den gleichen Stellenwert bekommen würde wie der olympische Sport, dann wäre das natürlich auch großartig.
Cool, ja. Du hast eben schon ein bisschen über deine Rolle als Vorbild gesprochen, dass du dich ja zum Beispiel auch Fragen von neugierigen Mitstudenten oder anderen Menschen stellst und das sehr gerne machst, Fragen beantwortest. Wie wichtig ist eigentlich ein Vorbild? Hattest du auch ein Vorbild im Parasport, dem du so ein bisschen nacheifern konntest?
Nee, tatsächlich hatte ich jetzt, also ich werde das oft gefragt, so wer ist dein Vorbild? Es gibt jetzt nicht so eine Person, wo ich voll sage, okay, die oder der ist mein Vorbild und da eifere ich irgendwie immer nach. Aber ja, wenn ich jetzt so gerade im Wintersport überlege, Verena Bentele, würde ich schon auch so sagen, die hat halt sportlich voll viel erreicht und danach hat dann auch sich auch dann zum Thema Behinderung, Inklusion und so engagiert. Das würde ich schon auch ein bisschen als mein Vorbild sehen. Aber ich hatte jetzt nie so ein Vorbild, wo ich immer aufgeschaut habe und das, also der oder dem so nachgeeifert habe.
Mhm. Ja, okay, ist ja auch in Ordnung. Aber merkst du es schon bei den jungen Sportlern, die so ein bisschen nachrücken, dass die dich anhimmeln?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen.
Ich glaube, bestimmt gibt es da einige, aber vielleicht ist es noch nicht so offensichtlich gewesen, wer weiß. Hast du eigentlich einen Glücksbringer, den du mitnimmst, wenn du zu deinen sportlichen Events gehst? Oder hast du so ein Ritual, was du befolgen musst?
Ich habe tatsächlich einen Glücksbringer. Den habe ich von meiner damaligen Schulbegleiterin immer bekommen. Also ich hatte in der Schule eben so eine Inklusionshelferin, die mir so gerade so Arbeitsblätter und so Tafelbilder eben barrierefrei aufgearbeitet hat. Und die hatte mir damals so einen kleinen Schlüsselanhänger geschenkt mit so einem Stein, meinem Anfangsbuchstaben und so einem Langluftski dran. Und cool. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch auf dem Schirm hat, aber ich habe das tatsächlich seitdem irgendwie immer mit dabei.
Ach, was für eine schöne Geschichte. Toll, ja. Das ist ja klasse. Sehr schön. Johanna, was sind denn deine aktuellen sportlichen Ziele? Was erträumst du dir noch nach der Weltmeisterschaft, dem Weltmeisterschaftstitel?
Also bei uns stehen ja jetzt nächsten Winter die Paralympics an in Italien. Mhm. Und da ist es auf jeden Fall ein großer Traum und auch ein großes Ziel von mir, hoffentlich eine Paralympics-Medaille auch mal zu gewinnen.
Das wirst du schaffen. Da drücke ich dir ganz doll die Daumen. Nimm den Glücksbringer mit auf jeden Fall, nicht vergessen.
Ja. Danke.
Also da bin ich guter Dinge. Okay, und gibt's auch so ein Ziel, was du bezüglich Paracycling hast? Oder ist jetzt Biathlon schon im Vordergrund weiterhin?
Nee, auf jeden Fall. Also ich habe gesagt, wenn dann die Winterparalympics rum sind, dann möchte ich auch noch stärker meinen Fokus aufs Rad legen. Also jetzt in den nächsten 11 Monaten, was es ja noch sind, oder 10 Monate, liegt mein Fokus natürlich schon sehr, sehr stark auf dem Biathlon und Langlauf, eben einfach um das Ziel der Paralympics-Medaille zu erreichen. Aber danach möchte ich schon auch im Radsport noch mehr machen und da ist schon noch unser großer Traum, bei den Paralympics 2028 dann in Los Angeles dabei zu sein und vielleicht dann im Radsport auch mal um eine Medaille mitzukämpfen.
Ja, bestimmt. Zumal ja das Dabeisein auch eine große Nummer ist. Also ich kann mir das ganz traumhaft vorstellen, da mit so einem Team aufzulaufen. Das ist bestimmt ein super Erlebnis.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dann auch mal noch so Sommerspiele zu erleben, das wäre schon großartig.
Ja, also wie gesagt, da drücke ich dir für alles ganz doll die Daumen, dass du weiterhin so gut vorankommst und vor allem hoffentlich verletzungsfrei bleibst. Das ist ja beim Sportler immer auch mit das Wichtigste tatsächlich. Ja. Ich stell meinen Interviewgästen immer eine ganz besondere Frage und ich hoffe, dass du auch eine Geschichte mit uns teilen kannst. Es geht darum, deine verrückteste oder deine schönste Erinnerung an deine Zeit als Parasportlerin mit uns zu teilen. Was magst du uns da erzählen? Was ist dir im Kopf geblieben oder was hat dein Herz besonders berührt? Was war das?
Also ich würde wirklich sagen, jetzt meine schönste Erinnerung ist vermutlich schon so das WM-Rennen jetzt, das ich gewonnen habe. Da denke ich schon sehr oft, sehr gerne dran zurück. Also das, ja, einfach diese letzte Runde. Ich habe jetzt so nach dem letzten Schießen bei der ersten Zwischenzeit, wo mein Trainer war, habe ich erst so gehört, wo ich mir sicher sein konnte, okay, heute geht's um Gold. Und das hat mich so motiviert und beflügelt nochmal, da so alles zu geben, weil ich eben ja wirklich dachte, also wie krass wäre das jetzt, wenn ich das jetzt bis ins Ziel schaffe. Und die Emily hat mich da so die Berge hoch gepusht, also die konnte das selber kaum glauben. Und dann waren tatsächlich noch zwei Trainer an der Strecke, so Zwischenzeiten, die Zwischenzeiten gegeben haben. Und da habe ich auch gemerkt, wie sehr die am Eskalieren waren. Und am letzten Berg, also der Trainer ist wirklich von unten bis oben mit mir da hochgerannt, neben mir her. Und ja, dann im Ziel, das war irgendwie überwältigend. Und erst konnte ich es gar nicht glauben, dann habe ich mich mega gefreut. Dann wurde ich mega emotional so, dass ich das wirklich geschafft habe. Weil ich ja auch in der Vergangenheit öfter mal das Problem hatte, dass ich so ein bisschen den Glauben an mich verloren habe. Und das, ja, das war einfach dann so überwältigend. Und ja, auch das, also als dann die Trainer kamen und eben selber so Tränen in den Augen hatten, das hat mich schon auch sehr berührt. Und auch, dass ich das mit Emily da so geschafft habe. Wir laufen noch nicht so ewig zusammen und unsere erste WM zusammen und wir sind einfach schon so gut eingespieltes Team. Also ja, das ist definitiv der schönste Moment, an den ich mich bisher so erinnere. Ja.
Toll. Danke fürs Teilen. Hörte sich auch ganz hervorragend an. Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch irgendwie so ein großes Ziel von dir war und dass sich das dann jetzt erfüllt hat. Das ist mit Sicherheit ganz besonders. Auf mich machst du einen sehr, sehr glücklichen Eindruck, also was ja man auch verstehen kann anhand dieser Erlebnisse, die du gerade hinter dir hast. Du wirkst für mich aber allgemein auch sehr optimistisch. Wie gehst du mit Menschen um, die du vielleicht ja auch triffst, die eine Einschränkung haben und die eher traurig sind oder pessimistisch in die Welt blicken? Kannst du denen Hoffnung geben? Was machst du, wenn du jemandem begegnest, der eher sehr negativ auf seine Einschränkung schaut?
Ja, ich hoffe schon, dass ich da dann so ein bisschen Mut machen kann, weil ich glaube, dass jeder Mensch irgendwas gut kann oder was finden kann, was ihm Spaß macht. Und diese Botschaft möchte ich immer so ein bisschen mitgeben. Also das muss ja auch nicht Sport sein, das kann ja sonst irgendein Hobby sein. Und was dann mit der Behinderung trotzdem möglich ist. Und wenn man dann sowas hat, wo man merkt, okay, das macht mir voll Spaß, da bin ich gut drin, man kann sich Ziele setzen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Baustein, dass man da so optimistischer dann damit umgehen kann und positiv und motiviert ist.
Mhm. Habt ihr da als paralympische Sportler eigentlich auch psychologische Betreuung, wenn ihr mal einen Rückschlag erlebt? Also ich kenne das von den Sportlern aus anderen Sportarten, dass sie ja eigentlich mittlerweile alle irgendwo psychologisch betreut werden oder so Motivationstrainer haben. Habt ihr da auch jemanden?
Ja, also es gibt an allen Olympiastützpunkten gibt es die Möglichkeit, Sportpsychologie auch in Anspruch zu nehmen. Und das ist also egal, ob jetzt paralympisch oder olympische Sportart, ist es dann auch die gleiche Person und das gibt es meines Wissens nach an jedem Olympiastützpunkt, ja.
Hervorragend, das braucht man ja auch auf jeden Fall auch als Sportler. Nun siehst du für mich ja aus wie eine Weltverbessererin, weil du dich so unglaublich toll engagierst, auch neben dem, was du sportlich schon auf die Beine stellst und wo du ja auch als Vorbild für viele Menschen fungierst. Das finde ich ganz klasse und dafür möchte ich dir das Weltverbessererinnen-Krönchen aufsetzen. Vielen Dank, liebe Johanna, dass du dich da so engagierst. Da kommen wir aber auch schon zu meiner nächsten Frage. Was würde denn deiner Ansicht nach die Welt zu einem besseren Ort machen, wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest, die Welt zu verbessern? Was würdest du dir wünschen wollen?
Also zum einen würde ich sagen, inklusiven Zugang zu Bildung, also sowohl in Schulen als auch bei Ausbildung, Studium, ja doch auch schon im Kindergarten, also von klein auf.
Mhm.
Dann barrierefreie Zugänge zu Freizeitaktivitäten, also vor allem Sport.
Ja.
Aber was da eben alles noch dazugehört, also dass jeder die Möglichkeit hat, eben auch das zu tun, was ihm Spaß macht.
Mhm.
Und als drittes würde ich sagen, offene und tolerante Gesellschaft ohne groß Barrieren in den Köpfen.
Super. Barrierefreiheit auf allen Ebenen.
Ja.
Hervorragend. Sehr schöne Wünsche. Vielen Dank, liebe Johanna. Nun haben wir ja von dir ja schon erfahren, dass du, was das soziale Engagement angeht, sehr rührig bist. Wie sieht's denn in deinem Leben aus mit dem Thema Nachhaltigkeit? Kommt das bei dir vor und ist das für dich wichtig in deinem Alltag?
Ja, schon auch. Also ich muss sagen, gerade auch dadurch, dass ich nach Freiburg gezogen bin.
Stimmt.
Und das ja auch einfach eine sehr grüne, junge Stadt ist, ist ja Nachhaltigkeit schon auch ein Thema immer wieder. Da muss man sagen, es ja, man sieht es auch im Wintersport, also auch was generell so mit unserem Planeten passiert, dass auch immer weniger Schnee ist. Ja, da kann man sich dann auch selber mal so an die Nase fassen und denken, okay, dann wir sind so viel am Reisen und sind vermutlich auch so für den Planeten nicht mal hilfreich. Aber dann kann man in anderen Lebensphasen oder auf anderen Ebenen eben einfach versuchen, nachhaltig zu agieren. Und das ist auch, ja, da gibt es ja so viele Debatten auch im Sport. Hier so Thema Olympiastätten. Ja, ist ja auch nicht mit Nachhaltigkeit immer so gegeben, wenn man das sieht, was da alle 4 Jahre irgendwo neu gebaut wird. Könnte man sich auch, keine Ahnung, auf 3 Orte fokussieren und die dann immer durchrotieren, wo es eben dann gute Sportstätten gibt.
Super Idee. Ja, hervorragend. Ja, das solltest du vielleicht in ein paar anderen Interviews auch nochmal erwähnen, diesen Vortrag. Ja, also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, du machst dir Gedanken drüber. Finde ich toll. Super. Kommen wir zu meiner allerletzten Frage. Die geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Johanna, schaffst du es noch zu lesen überhaupt? Wie liest du? Hörst du nur Hörbücher oder wie funktioniert das bei dir mit Büchern? Und wenn du gerne Bücher hörst oder liest, hast du vielleicht ein paar Buchtipps für mich, meine Hörer und meine Hörerin?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich lese tatsächlich ab und zu. Ich bin keine besonders schnelle Leserin, kann man sich denken. Aber wenn ich so ja, im Trainingslager oder auf Wettkämpfen bin und möchte einfach mal so runterkommen, dann lese ich auch mal ab und zu. Es ist für mich auch schon so ein bisschen anstrengend, aber ich lese über ein Kindle tatsächlich. Wenn ich da so die größtmögliche Schriftgröße einstelle, dann geht es auch noch ein Stück weit. Und Buchtipps.
Was war denn das Letzte, was du gelesen hast? Und war das gut?
Ja, das Letzte war ein Buch von Sebastian Fitzek. Ja, okay. Das lese ich ja noch sehr gerne. Also, das hat mich irgendwie dann gepackt und dachte so, also man hatte immer so viel über ihn gehört. Die Bücher sind so gut. Und dann dachte ich, okay, ich lese mal was und ist wirklich gut.
Einer seiner Krimis oder eins von den anderen Büchern, die er geschrieben hat?
Ein Krimi.
Ah ja, okay.
Ja, ich habe tatsächlich auch bis dahin kaum so Krimis gelesen. Aber was ich auch ein richtiges Buch fand, war Besser fühlen.
Okay.
Vom Leon Winscheid. Das habe ich jetzt gerade so im Kopf, was ich schon öfter mal jemandem empfohlen habe.
Okay, super. Ja, dann vielen Dank für den Buchtipp. Was war das für ein Krimi, der Fitzek, den du zuletzt gelesen hattest? Weißt du den Titel noch?
Ja, Playlist.
Ah, okay, kenne ich auch. Habe ich als Hörbuch gehört tatsächlich.
Ja, cool.
Cool, sehr schön. Ja, das ist der ist sehr gut. Hervorragend. Gut, was für ein inspirierendes Gespräch, Johanna. Ich finde es ganz toll, was du machst. Du zeigst, wie Leistung, Leidenschaft und gesellschaftliches Engagement Hand in Hand gehen können, auf der Loipe, auf dem Rad und im Alltag. Und die Botschaft ist ganz klar, finde ich. Inklusion ist kein Sonderthema, sondern eine Haltung, die uns alle angeht. Und wer Barrieren abbaut, der schafft Chancen für alle. Vielen Dank, liebe Johanna, dass du so tollen Einsatz zeigst, dass du mutig bist, optimistisch und mit dem Blick nach vorne gehst. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Du bist ein sympathischer Typ. Ich finde das ganz toll. Ich feiere dich. Ich werde weiterhin deine sportliche Karriere verfolgen. Ja, und ich sag mal, bis bald. Vielen lieben Dank für das Interview.
Ja, danke auch. Und auch danke, dass ich da sein durfte.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und bis bald, eure Birte.